Es muss überall euer Name mit draufstehen. Im Grundbuch, im Konto, erst dann gehört es wirklich euch. Ansonsten habt ihr davon leider herzlich wenig oder beziehungsweise auch nicht unbedingt ein Recht dann da drauf. Und dann wird es schwierig, das auseinander zu dividieren. Salut, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört den ersten Teil des Money Talks aus März zum super, super wichtigen Thema Vermögen in der Ehe. Ich habe live gesprochen mit Frau Professor Dr. Angelika Nake und die hat netterweise mit ganz, ganz vielen Missverständnissen aufgeräumt, mit denen wir, glaube ich, ja, ich würde mal sagen, fast alle durch die Gegend laufen. Und zwar, ich denke, das größte Missverständnis ist dieser Satz, ja, wenn ich heirate, dann gehört mir doch alles zu 50%. Und das ist in Deutschland nicht so. In vielen anderen Ländern Europas ist das der Fall. In Deutschland ist das nicht so. Was denn wirklich die Fakten sind und wie es rechtlich wirklich aussieht, das hört ihr jetzt in dieser Folge. Wir schauen uns an, was passiert mit Immobilien? Wie verhält es sich eigentlich mit einem Erbe? Was passiert mit einem Unternehmen, das in der Ehe gegründet wurde? Was muss man beachten beim Thema Gemeinschaftskonto, dass es auch wirklich rechtssicher ist? Was passiert eigentlich mit einem Aktiendepot und so weiter? Das haben wir uns jetzt alles detailliert angeschaut und Frau Professor Dr. Nake erklärt das sehr, sehr gut und sehr anschaulich. Also hört es euch auf jeden Fall an und auch definitiv den zweiten Teil, weil da geht es mindestens mal genauso gut weiter. Also jetzt Lauscher aufgesperrt. Ihr könnt eigentlich auch einen Zettel und Stift direkt mit daneben legen und schön mitschreiben. Zuhören, mitdenken, lernen, umsetzen, berücksichtigen. Das hier ist richtig hands-on, richtig gute Tipps fürs Leben. Gern geschehen. Und jetzt viel Spaß dabei.
Es geht um alles, was mit der Ehe und Scheidung zu tun hat. Und immer wieder tasten wir es ja so ein bisschen mit ran. Was passiert eigentlich in der Ehe? Was passiert in der Eheschließung? Ehevertrag ist ganz oft ein Thema, zu dem ihr mich fragt. Wie läuft das eigentlich mit dieser Zugewinngemeinschaft und so weiter und so fort? Und da gibt es ganz viele Missverständnisse. Und mit denen räumen wir heute mal auf. Und mit wir meine ich vornehmlich Frau Professor Dr. Angelika Nake, die jetzt hier live zugeschaltet ist, sowohl auf Facebook, YouTube als auch dann jetzt bei Instagram. Herzlich willkommen. Und vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen, wer sind Sie, was ist so Ihr Spezialbereich und vielleicht auch warum?
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin, weil ich das wirklich, wirklich wichtig finde, das Thema. Ich bin hier Professorin an der Hochschule in Darmstadt. Mein Forschungsgebiet ist tatsächlich Ehegüterrecht, und zwar internationales Ehegüterrecht. Ich habe schon im spanischen Ehegüterrecht promoviert und habe jetzt auch wieder ein Forschungssemester in Spanien verbracht. Die Spanier haben ein sehr, sehr anderes Güterrecht als wir. Bevor ich hier angefangen habe, in 2015 als Professorin tätig zu sein, war ich über 20 Jahre Anwältin im Familienrecht und habe von daher auch jede Menge Berufserfahrung in dem Bereich.
Super. Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier die Zeit nehme, auch zu so später Stunde. Und da würde ich sagen, springen wir doch direkt rein. Wenn ihr noch Fragen habt oder im Laufe der Zeit Fragen habt, ihr wisst ja wie immer, schreibt die einfach in die Kommentare. Wir gehen die dann danach nochmal durch. Oder wenn gerade was einfach sehr gut passt, nehme es auch direkt mit rein. Ich habe das so ein bisschen mit dem Auge. Ja, wenn ich jetzt mal so in meinem Freundeskreis rumfragen würde oder auch von meinem Kenntnisstand ausgehen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich relativ, ich sag mal, mittelmäßig blauäugig selbst mit meinen Vorerfahrungen oder nicht Erfahrungen, sondern mit meinen Vorkenntnissen wahrscheinlich in so eine Ehe gehen und sagen, ja Mensch, also wenn ich heirate, das ist ja super, ja, dann gehört ja 50% von allem, was dann quasi erwirtschaftet wird, ja, dann erstmal mir. So, ich gehe in diese Ehe und 50% gehören ja dann mir. Ist das so?
Sie befinden sich zumindest im gemeinsamen Irrtum mit 78% aller Deutschen. Das ist ja schon mal okay. Gut. Alleine im Irrtum ist.
Aber genau das ist der riesengroße Irrtum, ne?
Genau, es ist tatsächlich nicht so. Ich sehe das auch immer wieder bei meinen Studierenden. Die schauen mich völlig fassungslos an, wenn ich mit denen darüber spreche. Wir leben in einem Güterstand der Gütertrennung. Die Zugewinngemeinschaft heißt bösartigerweise Gemeinschaft, ist aber gar keine. Wir haben während der Ehe eine ganz klare Gütertrennung. Das heißt, wir heiraten. Das, was ich verdiene, gehört mir. Ich verwalte mein Geld. Das, was mein Ehemann verdient, gehört ihm und er verwaltet das. Diese Zugewinngemeinschaft, diese ominöse, die kommt erst ins Spiel, wenn die Ehe scheitert. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Scheidung einreiche. Da wird dann geguckt, was hatte ich denn am Anfang der Ehe? Wird quasi am Hochzeitstag werden die Taschen links gemacht und dann werden alle Euro und alles, was ich so hatte, gezählt. Der Wert des Autos, mein damaliges Aktiendepot, also was man alles so an Wertgegenständen hat, meine Briefmarkensammlung, wie viel war die denn damals wert? Und an dem Tag, an dem die Scheidung eingereicht wird, ist der nächste Stichtag. Da passiert das wieder. Da wird wieder geguckt, Taschen links gemacht, wird geguckt, was ist denn heute mein Vermögen? Problematisch sind dann beispielsweise aus Ihrem Bereich die Aktiendepots. Die können ja gestern einen ganz anderen Wert haben und morgen gehen die in den Himmel. Und uns interessiert aber nur dieser eine Stichtag. Wie an dem einen Stichtag die Aktien stehen. Und dann wird das alles zusammengerechnet und dann kommt hinterher raus, ich hatte am Anfang der Ehe 20.000 Euro, am Tag, an dem ich die Scheidung eingereicht habe, habe ich 100.000 Euro, die 20.000 werden abgezogen, es wird durch zwei geteilt und der andere, der weniger hat, und das soll die Gleichgerechtigkeit in der Ehe halt herstellen, der andere, der weniger hat, bekommt dann dieses Geld zugesprochen. Das ist dann sein Anspruch. Aber nur das, was da ist. Das heißt, die Ehe an sich wird als Blackbox behandelt. In der Ehe lebe ich in einer glasklaren Gütertrennung. Das soll auch so sein, der Gesetzgeber hat sich da was bei gedacht. Die Zugewinngemeinschaft ist auf dem Wirtschaftswunder, auf dem deutschen Wirtschaftswunder gewachsen. Und da wollte man den Aufschwung der deutschen Wirtschaft und die Chance für jeden Unternehmer zu sein und Geld zu verdienen, nicht dadurch verwässern, dass irgendjemand anderer da noch gefragt werden musste, dass man irgendwelche Sachen gemeinsam entscheiden musste. Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, eine unternehmerische Entscheidung. Funktioniert super, wenn beide ganz viel Geld verdienen. Funktioniert nicht gut, wenn wir eine klassische Ehe führen, in dem einer Geld verdient und einer auf die Kinder aufpasst. Weil der auf die Kinder aufpasst, der hat natürlich von der Möglichkeit, unternehmerisch tätig zu sein, sein ganzes umfangreiches Vermögen zu verwalten, nicht viel, wenn er nämlich nichts hat.
Klar, ja. Jetzt kommt hier gerade die Frage rein von Tine Mine. Woher weiß ich nach 20 Jahren noch, was wer hatte damals? Muss das dann dokumentiert sein? Also geht es dann auch wirklich darum, wenn wir so ein bisschen in die Richtung, okay, was kann ich denn jetzt tun? Angenommen, es hören jetzt ein paar Frauen zu, die sagen, ach, ich wollte jetzt demnächst heiraten, was kann ich denn tun? Macht es dann Sinn, das alles jetzt zu dokumentieren, dass man da einen Stand hat, vorher, nachher? Oder wie geht man da am besten ran?
Ja, das macht Sinn, es zu dokumentieren und gegenseitig auch zu unterschreiben. Notare machen das häufig. Also wenn ich zum Ehevertrag gehe, dann lassen sich Notare eine Liste geben. Was ist denn da? Schreiben das zumindest auf. Was ist denn so im Groben da? Ja, ansonsten ist das wahnsinnig schwierig. Nach 20 Jahren haben Sie beispielsweise, mit ein bisschen Glück heben sich die Leute Sparbücher auf. Das hat aber mehr so Erinnerungsgründe, dass man die so aufhebt. zum Beispiel Autos. Also wir haben da ein riesen Gutachtersystem hinten dran. Der Gutachter schätzt, was ist denn der Bus, der VW-Bus meines Mannes im Jahre 1993 wert gewesen.
Ja.
Kein Mensch weiß mehr, in welchem Zustand der war. Beide sagen natürlich völlig was Unterschiedliches. Die wissen ungefähr noch, wie alt der war. Aber den Zustand, das Auto gibt es auch nicht mehr. Das sind dann so Entscheidungen. Die werden getroffen, das macht ein Gutachter. Der sagt dann, der VW-Bus war damals 10.000 D-Mark wert. Fertig. Das auch schon mit Münzsammlungen gehabt. Kein Mensch weiß mehr so ganz genau, wie viele Münzen er vor 20 Jahren hatte.
Nee, klar. Ja.
Die zugewinnende Gemeinschaft, blöderweise ist es anders als beispielsweise, wenn es um Sorgerecht geht. Da kann der Richter schon mal selber nachprüfen. Die zugewinnende Gemeinschaft ist ein ganz normales ZPO-Verfahren. Das heißt, ich muss nachweisen, was für mich gut ist. Wenn ich es nicht mal nachweisen kann, habe ich Pech gehabt. Last heißt das juristisch.
Aha, okay. Also schön die Unterlagen aufbewahren.
Genau.
Im besten Fall. Die Frage kam jetzt auch gerade, was ist denn so mit Immobilien beispielsweise? Angenommen, ich heirate jetzt und da wird so eine Immobilie gekauft. Gehört die dann zu 50% mir oder unter welchen Voraussetzungen, was muss ich dafür tun, dass es dann auch wirklich mir mitgehört? Da gibt es, glaube ich, auch viele Missverständnisse, dass viele denken, nur weil wir jetzt verheiratet sind und eine Immobilie gekauft wird, dass sie dann noch...
Ganz häufig. Mhm. Gerade ältere Frauen, die kommen ganz häufig zum Anwalt und sagen, und dann sagt der Anwalt immer, wir müssen mal aufgliedern, wer was hat. Und dann sagen die immer, nein, das brauchen wir nicht. Wir sind in einer ganz normalen Zugewinngemeinschaft. Das heißt, es gehört uns ja allen beides. Wir haben in der Ehe ein Haus gekauft, wir haben in der Ehe Wertpapierkonten angelegt, wir haben, sagen die immer. Es stimmt aber ja nicht. Und dann muss man dann fragen, waren Sie damals mit beim Notar? Sind Sie eingetragen im Grundbuch? Und dann sagen die Leute, das weiß ich gar nicht so genau. Also die Leute kaufen ja häufig, also es ist jetzt, natürlich ist es ein bisschen leichtsinnig, aber die Leute kaufen ja häufig, wenn sie eine Familie gründen. Mhm. Das heißt, vielleicht war die Frau gerade schwanger, dann ist die eben nicht mit zum Notar gegangen, weil sie auch dachte, es ist ja kein Thema. Mhm. Das ist ja unser gemeinsames Haus. Und dann stellt sich unglücklicherweise raus, der beim Notar unterschrieben hat, dem gehört das Haus. Und nur der ist im Grundbuch eingetragen und der andere nicht. Also die Immobilie ist ja da und die kann auch geschätzt werden. Deswegen geht die ja nicht verloren. Da bekomme ich die Hälfte tatsächlich von dem Wert. Aber die Immobilie gehört nicht mir. Das heißt, der andere kann mich jederzeit vor die Tür setzen. Es ist seine.
Okay.
Und das ist häufig, gerade bei einer langen Ehe, ist das ja... für viele Menschen eine schwere Entscheidung, dann dieses Haus verlassen zu müssen. Und das ist völlig klar. Es gibt einen Anspruch in Geld. Zugewinn ist immer nur Geld. Kein Gut. Nichts von dem, was der andere in der Ehe angehäuft hat. Ich bin mit einem Mann verheiratet, der zum Beispiel Bilder sammelt. Oder ich sammle Bilder, aber habe kein eigenes Einkommen. Das heißt, alle Bilder wurden von meinem Ehemann bezahlt. Kaufvertrag, Bezahlung, Ehemann. Alle Bilder gehören ihm. Ich bekomme die Hälfte quasi vom Wert aus bezahlt. Die Bilder kriegt er aber. Und das ist ja für die meisten Leute schon schwierig. Natürlich ist es ganz nett, am Ende der Ehe dann Geld zu bekommen. Aber die Güter, an denen mein Herz hängt, an die ich vielleicht mein Herz auch gehängt habe, die gehören möglicherweise dem anderen. Und das ist den meisten nicht klar. Das muss man sich vorher klar machen. Also wie gesagt, wir haben ja eben angefangen, 78% aller Verheirateten glauben, das, was man in der Ehe erwirbt, gehört beiden. Das ist die sogenannte Errungenschaftsgemeinschaft. Das ist das, was die Franzosen haben, was die Belgier haben, was die Spanier haben, aber nicht das, was wir haben.
Wir okay, das heißt,
eine Gütertrennung.
Ja, okay. Und dann wird erst bei der Scheidung geguckt, okay, wie wir es auseinanderdividieren. Was wäre denn, angenommen, es kommt jetzt zur Scheidung und ich sage jetzt, okay, ja, jetzt hätte ich ganz gerne die Hälfte des Wertes der Immobilie ausbezahlt oder der Bilder oder was auch immer. Und das kann dann vielleicht gar nicht geleistet werden. Also da müsste das Haus ja angenommen, da gibt es eine Immobilie und ich würde jetzt 500.000 Euro bekommen, weil 50% und das Ding ist insgesamt 1 Million wert. Da müsste die Immobilie auf jeden Fall verkauft werden, damit ich an das Geld komme, oder? Wie ist da der Prozess?
Ja, das ist auch noch ein bisschen schwierig, weil es gibt leider, also so eine Scheidung ist ja hochemotional.
Ja.
Da gibt es ganz viele Verletzungen. Und es gibt keinen Anspruch an den anderen Ehegatten, vernünftig zu sein. Das heißt, ich habe tatsächlich keine Möglichkeit, den anderen zu bitten, mit mir zusammen das Haus zu verkaufen. Also ein Haus, das 300.000 Euro wert ist und der eine Ehegatte, oder wenn es jetzt zu uns beiden gehört, ne, es gibt also mittlerweile kaufen ja viele Leute zusammen, gehen auch zusammen zum Notar.
Genau.
Mhm. Also, und dann gehört es ihnen natürlich beiden. Wenn beide unterschrieben haben, gehört es beiden. Ich kann ja auch mit meinem Nachbarn zusammen eine Eigentumswohnung kaufen. Genauso funktioniert das
bei
Ehegatten auch. Und dann wäre es natürlich total sinnvoll, wenn keiner den anderen auszahlen kann. Also keiner hat 150.000 Euro gerade mal auf der hohen Kante, um dem anderen die Hälfte vom Haus quasi abzukaufen. Dann macht es Sinn, es auf dem freien Markt anzubieten. Das passiert aber häufig nicht, weil die Leute erstmal sich das gar nicht so vorgestellt haben. Jeder möchte das Haus, weil man kauft ja kein Haus, das den Nachbarn gefällt, sondern da hängt man dran, man findet es toll, man hat den Garten in mühsamer Kleinarbeit gemacht. Also jeder will das Haus behalten und ganz, ganz häufig kommt es dann einfach zur Zwangsversteigerung.
Ja, okay.
Das ist der Weg. Haben wir im Moment bei den hohen Immobilienpreisen, ist das nicht schlimm. Weil auch in der Zwangsversteigerung bekommen wir haben ja einen Verkäufermarkt, bekommen wir gute Preise. Das war aber auch schon anders.
Ja, dann sind die Preise richtig niedrig und dann muss man eigentlich unter Wert verkaufen und dann ist nochmal doppelt schlimm. Wie verhält es sich denn, kam jetzt auch gerade eine Frage, wie verhält es denn sie mit Dingen, die vorher schon gekauft wurden? Angenommen, einer von beiden hat jetzt schon eine Immobilie und dann wird geheiratet. Was passiert dann damit? Geht das irgendwie dann auch und dann trennen wir uns wieder? Wie wird das auseinanderdividiert?
Also es gibt bestimmte Güter, die fallen nicht in den Zugewinn. Das sind beispielsweise, ist das Anfangsvermögen, wo ich eben gesagt habe, am Tag der Hochzeit werden die
Taschen liegen.
Aber auch Schenkungen, so wenn meine Mutter mir 20.000 Euro schenkt während der Ehe, weil ich sie so gut pflege oder was auch immer, dann ist das mein Geld und wird quasi aus dem Zugewinn rausgerechnet und zum Anfangsvermögen gerechnet und genauso das Erbe. Wenn ich was erbe, muss ich das mit dem anderen nicht teilen. Das fällt ins Anfangsvermögen. Das teilen wir überhaupt nicht. Da sagen wir, also rein rechnerisch fällt das ins Anfangsvermögen, heißt, also ich habe am Ende habe ich 300.000 Euro auf dem Konto, 200.000 Euro habe ich geerbt. Fällt da nicht rein. Bleiben nur 100 übrig. Also nur das, was ich selber erarbeitet habe in der Ehe, fällt überhaupt in den Zugewinn.
Okay. Das heißt, wenn ich während der Ehe was erbe, gehört es trotzdem mir, egal was kommt.
Nee.
Auch nicht.
Wahnsinnig.
Ja, egal, was kommt wahrscheinlich sowieso schon mal nie, weil ich weiß es
immer. Ja, wir haben ja eben nach der Immobilie gefragt.
Ja.
die Immobilie, die ich geerbt habe oder die ich am Anfang der Ehe schon hatte, fällt an sich nicht in den Zugewinn. Die Wertsteigerung schon.
Die Wertsteigerung schon, okay.
Weil man,
ja, verstehe.
Weil man sagt, also für die Wertsteigerung kann der ja nichts. Also der hat das selber nicht erarbeitet, dass plötzlich der Wert der Immobilie so hoch ist. Es kommt auch nicht aus dieser anderen Familie. Das heißt, die Wertsteigerung zählt in den Zugewinn. Das macht es rechnerisch schwierig. Richtig problematisch ist das. Also gut, wir haben natürlich Wertsteigerungen an Immobilien, die teile ich dann. Ist auch nicht so einfach, wenn Sie als Ehefrau, die nicht gearbeitet hat, eine Immobilie geerbt haben. Die ganze Familie hat ja jetzt 20 Jahre drin gelebt. Der Ehemann auch, ohne einen Cent Miete zu bezahlen. Dann trennt der Ehemann sich und bekommt jetzt auch noch aus dieser Immobilie die halbe Wertsteigerung raus. Da sind die Leute nicht ganz so amused.
Ja.
Was aber ein ernstes Problem ist, wo man auch immer überlegt, ob man das nicht ändern muss, ist das klassische Grundstück. Also ich habe einen Acker, den habe ich geerbt. Und der wird Bauland. Das wird dann richtig teuer, weil das ist ja ein echter Mehrwert.
Dann passiert auf einmal was damit.
Teile ich mit meinem Ehegatten. Natürlich auch von Geld, was ich ja nicht habe. Weil der Acker ist ja immer noch der gleiche Acker.
Der gibt's ja da. Genau, ja. Ist ja nicht mehr Geld auf dem Konto geworden.
Der hat ja nur einen theoretischen Wert.
Okay. Ja, also ihr merkt schon, das ist ein komplexes Thema. Wie verhält es sich denn mit Gemeinschaftskonten? Ist auch immer ein Thema. Sollen wir ein Gemeinschaftskonto machen, ja oder nein? Reicht nicht auch eine Vollmacht? Was würden Sie da empfehlen? Worauf gilt es da zu achten?
Also mir ist das immer aufgefallen, sind wir nicht so gleichberechtigt, wie auch ich immer dachte. Also in vielen Ehen gibt es noch die klassische alte Rollenteilung. Das heißt, Zuteilung von Haushaltsgeld und gar keine Vollmacht.
Das ist doch noch häufiger, als man denkt.
Viel häufiger, als man denkt. Wenn es ein sogenanntes gemeinsames Konto gibt, dann ist es auch häufig gar kein gemeinsames Konto, sondern es ist ein sogenanntes Oder-Konto. Also das heißt, die gehen nicht zur Bank und sagen, wir machen ein gemeinsames Konto. Das heißt, Klaus und Maria Müller, sondern das Konto heißt Klaus Müller und die Maria hat Vollmacht. Wenn was passiert, entzieht ihr der Klaus jederzeit die Kontovollmacht und dann hat die Maria nichts mehr. Das muss man wissen. Also ein reines Vollmachtskonto, dann bin ich natürlich von dem anderen absolut abhängig. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass sich Menschen alle naselang plötzlich scheiden lassen. Aber man muss es wissen. Also auch wenn ich mich ins Auto setze, weiß ich ja, dass mir was passieren kann. Und das ist auch wichtig. Wenn ich dann sage, wir kennen uns schon so lange und wir vertrauen uns und für mich ist ein Vollmachtskonto kein Problem, ist das auch wahrscheinlich kein Problem. Aber man muss vorher wissen, was man tut. Die sichere Variante ist ein Und-Konto.
Ein Und-Konto. Das heißt, das läuft dann auf den Namen von beiden. Und beide haben die gleichen Rechte auf dieses Konto und auch auf das Geld zuzugreifen. Ne? Genau. Weil, wie Sie schon sagen, so eine Vollmacht kann ja auch schwuppdiwupp entzogen werden. Und da werde ich ja nicht gefragt, ob mir die Vollmacht entzogen werden soll, sondern die ist dann einfach weg.
Und wir haben aber tatsächlich, also wir haben in vielen älteren Ehen noch nicht mal eine Vollmacht. Und das passiert gar nicht so selten. Das sind immer die Probleme, wenn einem älteren Ehegatten jetzt was passiert. Wir haben viele traditionelle Familien noch und die Ehefrau hat keine Vollmacht. Und dem Mann passiert was. Der wird dement, der liegt im Krankenhaus, der liegt im Koma, was auch immer. Er hat einen Schlaganfall. liegt eine ganze Zeit lang im Krankenhaus. Und wir haben ganz viele Frauen, gerade der älteren Generation, die haben keine Vollmacht. Das heißt, die kommen nicht ans Konto. Die können die Miete nicht bezahlen. Die können auch nicht einkaufen. Da machen sich die Leute auch vorher keinen Gedanken drüber.
Ja.
Also das Mindeste ist tatsächlich, dass man eine Vollmacht hat für den Ernstfall.
Ja, ich denke gerade so, also Leute, die zuschauen, denkt auch an eure Eltern. Ja, also vielleicht das Thema da auch mal herantragen. Das fand ich jetzt nochmal ein sehr, sehr schönes, eine schöne andere Situation. Ist ja nicht immer die Scheidung, sondern es kann eben auch sowas sein wie ein gesundheitlicher Notfall oder andere Arten von Notfällen, dass da eure Mamas auch wirklich an das Geld kommen oder Tanten oder was auch immer. Und das dürfte ja nicht so schwierig. So eine Vollmacht ist ja super schnell dann gemacht bei einer Bank. Das ist einmal ein Gespräch untereinander und dann zur Bank gehen und das unterschreiben und dann passt das ja. Und genauso auf der anderen Richtung, wenn ihr überlegt, gemeinsames Konto zu eröffnen, dann achtet darauf, dass auch, also überlegt euch, soll es wirklich ein gemeinsames Konto sein, dann macht es auch als gemeinsames Konto, weil die Vollmacht ist dann auch zwischendurch mal schnell weg. Und Sie kennen sicherlich auch Geschichten von, wir räumen erstmal das Konto ein bisschen leer, dann nehmen wir die Vollmacht weg und so. So Scheidungen passieren auch nicht von heute auf morgen, sondern meistens geht da schon so ein bisschen jahrelang was vielleicht vorher, wo dann mal Geld zur Seite geschafft wird, dann wird man die Vollmacht entzogen und so all solche Späßchen. Von daher am besten sowieso, das sage ich auch immer, es muss überall euer Name mit draufstehen. Im Grundbuch, im Konto, erst dann gehört es wirklich euch. Ansonsten habt ihr davon leider herzlich wenig oder beziehungsweise auch nicht unbedingt ein Recht dann da drauf. Und dann wird es schwierig, das auseinander zu dividieren. Wie ist das denn mit Unternehmen, die gegründet werden in einer Ehe? Wie verhält es sich denn da? Also klassisch wäre es jetzt natürlich wahrscheinlich auch wieder, der Mann gründet ein Unternehmen. Und dann haben wir oft auch so eine Konstellation, dass die Frau dann vielleicht auch mal für den Kredit mitbürgen soll, muss, darf. Wie sehen Sie das Thema denn? Wo sind da so die Fallstricke?
Eigentlich ist das ja das Wirtschaftswunderthema, weswegen wir auch den Zugewinn grundsätzlich als Gütertrennung gemacht haben. Ne? Also jeder soll frei von dem anderen was entscheiden können. Also in den Ländern, wo sie die Errungenschaftsgemeinschaft haben. Das heißt, wo wir tatsächlich gemeinsames Vermögen bilden. Also mein Mann, in Spanien ist es so, mein Mann kauft was oder schon alleine das Einkommen, was reinkommt auf sein Konto. Das gehört mir zur Hälfte. Wir bilden daran gemeinsames Eigentum, sodass der mich auch fragen muss, wie legt er das Geld denn an? Der gründet ein Unternehmen während der Ehe und dann muss der mich fragen, was mache ich denn? Wenn ich einen Kredit aufnehme, muss der mich fragen, darf ich den Kredit aufnehmen?
Und auch richtig schriftlich dann, ja? Also da muss es dann so eine schriftliche Erlaubnis quasi geben, weil das ist ja, also wir reden jetzt von Spanien. Heißt, da gibt es schon, also dass es dann auch wirklich amtlich ist sozusagen.
Ja, meist werden da Vollmachten gemacht. Aber in den Vollmachten steht, mein Mann hat ein Unternehmen gegründet und bis zum Betrag von XY entscheidet er alles alleine. Das ist aber meine Entscheidung dann. Mhm. Ich habe quasi die Hand drauf und habe auch die Information darüber, was der so macht. Das ist bei uns anders. Mein Mann gründet ein Unternehmen, oder wir machen das mal umgekehrt. Wir haben einen sehr modernen Mann, der will sich um die drei Kinder kümmern, berührend um die drei Kinder kümmern und ich gründe ein Unternehmen. Und da muss ich meinen Mann überhaupt nicht fragen, nicht in welcher Höhe, was ich mache. Ich muss ihn auch nicht fragen, welches Risiko ich eingehe, obwohl er natürlich, wenn er kein eigenes Einkommen hat, schon an meinem Risiko irgendwie partizipiert, weil ich finanziere ja die Familie. Muss ihn aber tatsächlich überhaupt nichts fragen. Das heißt, wenn ich in die Insolvenz gehe, er nicht, sondern allein ich gehe in die Insolvenz. Er ist nicht insolvent. Das hört sich erstmal super an, weil ich völlig unabhängig bin. Und er ja auch nicht mithaftet. sondern nur ich für mein Risiko dann auch einstehe. Mhm. Ja, wenn die lieben Banken nicht wären. Ne? Das werden, haben Sie sicherlich auch schon mal erlebt. Bei den Banken ist das so. Die fragen dann immer, sind Sie verheiratet? Und wenn Sie dann sagen, ja, ich bin verheiratet, dann sagen die, wir möchten aber, dass Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau mit unterschreiben. So, und dann kann man natürlich sagen, lieber Herr Bankmitarbeiter, Sie wissen ja, Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, das machen wir alles gar nicht. Dann sagt der liebe Herr Bankmitarbeiter, das weiß ich, aber bei uns ist das üblich.
Brauchen wir.
Wir brauchen das und in der Regel ist es dann auch so, dass die Ehegatten mit unterschreiben. Der BGH hat einmal entschieden, dass es unzulässig ist. Da hat ein Ehemann 300.000 Euro aufnehmen wollen. Die Bank hat darauf bestanden, dass die Ehefrau, die weder einen Beruf hatte noch ein Einkommen, aber 5 minderjährige Kinder, dass die mit unterschreibt. Und da hat dann der BGH gesagt, das ist sittenwidrig, weil diese Frau wird die 300.000 Euro ohne Ausbildung, ohne Beruf, mit den ganzen Kindern an der Backe ja nie abtragen können. Und das ist unwirksam. Aber ansonsten unterschreiben sie in der Regel die Kredite mit, haften für die Kredite, haben aber tatsächlich keinen Einfluss auf den Gang des Unternehmens. Und haben auch im Endeffekt haben sie auch keinen Einfluss drauf, ob der den Kredit langsam oder schnell zurückzahlt. Das heißt, es ist schon auch so ein bisschen, sie haften für den Kredit mit, haben aber keinen Einfluss auf die Abzahlung des Kredits.
Das ist ja auch, das muss man sich echt mal vorstellen, ne? Man haftet mit. Aber wie lange der jetzt abgestottert wird oder so, da hat man gar keinen Einfluss drauf. Das heißt, das kann sein, dass ich da irgendwie 30 Jahre an so einem Kredit hänge und da gar nicht wieder rauskomme so richtig. Und null Einfluss drauf habe. Also es klingt nach einer Lose-Lose-Situation für mich. Also wenn dann was passiert, dann hafte ich, weil ich bin ja mit, hänge ja mit in diesem Kredit drin. Aber die Positivseite kann ich eigentlich gar nicht so richtig mit beeinflussen.
Sie hängen mit in dem Kredit und sie bezahlen den im Endeffekt auch. Mal angenommen, ihr Mann geht dann in die Insolvenz. Ne? Dann nutzt uns das Gute, die Zugewinngemeinschaft ist ja nicht nur schlecht. Ne? Das Gute an der Zugewinngemeinschaft ist, dass ich ja für die Schulden von dem anderen gar nicht mithafte. Also der macht Schulden und Schulden und Schulden. Das finde ich vielleicht nicht gut, aber das ist mir egal, weil ich in der Zugewinngemeinschaft lebe. Und wenn die Bank mich quasi dazu bringt, und das tut die, mit zu unterschreiben, dann sitze ich plötzlich in den Schulden mit drin und hafte dann im Endeffekt für meine Unterschrift. Nicht aus dem Güterrecht, sondern für meine Unterschrift hafte ich dann, eine Ärztin vertreten, beide hatten eine Arztpraxis gegründet, sie und ihr Mann, beide Ärzte, sind aus irgendwelchen unglücklichen Gründen, sind sie jedenfalls auf Schulden sitzen geblieben. Der Mann ist nach England gegangen. In England ist man ein Jahr schuldenfrei. Die haben die Insolvenz nur über ein Jahr. Und die arme Frau ist hier in Deutschland geblieben und hat 7 Jahre den Kredit abgetragen. Und der Mann war nach einem Jahr schuldenfrei. Es ist auch fies.
Was? Das ist richtig fies. Ja. Oh Mann. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.